Ich will, dass du eins weißt. Ich bin nicht so ein Monster, weißt du?
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Monster sind wir keine. Die Frage ist aber, haben wir es mit einem zu tun?
Ja, nein, das hier ist keine Halloween-Sonderausgabe mit den schönsten Kürbiskopf-Horrorfilmen der Filmgeschichte. Das hier ist der reale Horror in dem Gerichtsthriller Anatomie eines Falls.
Ab Donnerstag im Kino der diesjährige Gewinner der Goldenen Palme von Cannes, und darin glaubt niemand der Schriftstellerin Sandra Wolter, dass sie ihren Ehemann Samuel eben nicht umgebracht hat und sie kein Monster ist, weil alle Indizien auf sie hindeuten.
Gespielt wird sie von Sandra Hüller, und die macht das wirklich wieder mal dermaßen gut, dass auch wir im Kino nicht wissen, war sie's oder war sie's nicht. Wollten wir gerne mit ihr persönlich rausfinden und haben uns mit Sandra getroffen. Ob sie uns verraten hat, wer oder wer nicht, erfahrt ihr im Gespräch mit ihr in dieser Folge.
Außerdem habe ich mir noch Fingernails auf Apple TV Plus angeguckt. Neuer Film mit Jeremy Allen White, dem Chefkoch aus der Serie The Bear. Und ein bisschen an jemand erinnern wollen wir uns natürlich auch noch.
Ja, ich habe wirklich gemerkt, dass mich die Nachricht von Matthew Perrys Tod am Sonntagvormittag doch sehr gepackt und traurig gemacht hat. Und wenn ihr euch vielleicht auch gerne außer mit 10 Staffeln Friends an ihn erinnern möchtet, dann habe ich dafür ein paar Möglichkeiten rausgesucht.
Los geht's aber in oder auch mit den Alpen, in denen die deutsche Schriftstellerin Sandra Wolter zusammen mit ihrem französischen Ehemann Samuel und dem gemeinsamen Sohn Daniel lebt, bis Daniel von einem Spaziergang mit dem Hund der Familie nach Hause kommt und seinen Vater tot vor dem Haus findet. Das Gruselige: Sandra war zum Zeitpunkt, als es passiert ist, im Haus, sagt aber, sie hätte überhaupt nichts mitbekommen. Ein befreundeter Anwalt, der ihr zur Seite steht, redet Klartext.
Deswegen wird eine Untersuchung eingeleitet wegen eines verdächtigen Todesfalls. Und du bist eine Zeugin und Verdächtige, weil du die einzige Person vor Ort warst. Nach einem Fremden zu suchen, der ins Haus eindringt, ihn tötet, während du ein Stockwerk tiefer schläfst und Daniel spazieren geht, das...
Stopp! Ich habe ihn nicht getötet. Ich glaube, er ist gefallen.
Aber das wird niemand glauben. Ich glaube es auch nicht.
Ja, Sandra beharrt auf ihrer Aussage, ihr Ehemann müsse, während er im oberen Stockwerk gearbeitet hat, die Wohnung, das Haus irgendwie ausbauen wollte, wahlweise aus dem Fenster oder vom Balkon gestürzt sein. Nur sowohl Polizei als auch Spurensicherung kommen am Tatort zu dem Schluss, dass es eigentlich gar kein Sturz gewesen sein kann. Sohn Daniel ist keine große Hilfe bei der Aufklärung. Er ist zum einen stark sehbehindert, fast blind, und war ja, während sein Vater in den Tod stürzte, auch mit dem Hund spazieren und kam erst zurück, als es schon zu spät war. Es kommt also zur Anklage.
Also, worauf es wirklich ankommen wird, sind die Menschen um dich herum.
Ich habe niemanden um mich.
Hatten du und Samuel keine Freunde? Irgendwen?
Wir hätten nie herkommen sollen. Ich wollte das nicht. Ich war so glücklich in London. Weg aus meinem Drecksloch in Deutschland bin ich hier gelandet, in seinem Drecksloch. Das ist doch total absurd, oder nicht? Komm schon.
Das ist ein wesentliches Element des Films, darauf kommen wir auch gleich noch. Aber Sandra betont ja hier nochmal, dass sie aus Deutschland nach London und dann mit Samuel in dessen französische Heimat umgezogen ist. Und die Sprachbarrieren zwischen Englisch und Französisch sind auch immer wieder Thema. Auch bei der folgenden Gerichtsverhandlung, nur leider geht das in der deutschen Synchrofassung fast völlig unter.
Würden Sie sagen, dass die Musik, die Samuel Maleski die ganze Zeit so laut abgespielt hatte, vielleicht Ausdruck für seine Eifersucht war auf Mademoiselle, Madame Solidor, Verzeihung. Musik, bei der es sich um eine Coverversion von 50 Cent handelt. Pimp, ein Song, der sich als äußerst frauenfeindlich einstufen lässt.
Das war nur eine Instrumentalversion.
Antworten Sie bitte. Könnte die Wahl dieses Songs Ausdruck von Eifersucht Ihres Mannes gewesen sein?
Damit können wir eigentlich auch schon direkt bei der Kritik des Films bleiben. Mehr Inhalt, finde ich, wäre schon eigentlich Spoiler, oder?
Eigentlich schon, ja. Machen wir natürlich nicht.
Machen wir nicht. Die Sprache ist ein großes Thema. Auch darüber haben wir mit Sandra Hüller gesprochen. In der deutsch synchronisierten Version, du hast es gerade schon gesagt, ist halt einfach alles deutsch. Im Original, das wir gesehen haben, lässt Regisseurin Justine Triet die Figuren aber immer wieder zwischen Englisch und Französisch switchen. Und Sandra bisschen verwirrend an dieser Stelle vielleicht, dass Sandra Hüllers Figur im Film halt einfach auch Sandra heißt, aber egal. Sandra fremdelt mit Französisch. Sie spricht es zwar einigermaßen gut, aber eben nicht fließend. Und das ist in dieser teilweise wirklich bizarren Gerichtsverhandlung auch immer wieder ein Thema und ein Problem.
Aber ein Problem, das wir natürlich nicht mit dem Film haben, denn ich glaube, wir sind uns an dieser Stelle einig. Für mich ist Anatomie eines Falls einer der besten Filme des Jahres. Ich bin großer Sandra Hüller-Fan und das nicht erst seit Toni Erdmann. Ich war es schon vorher, ich werde es mein Leben lang bleiben, weil ich das Fantastische an dieser Frau finde, ist, dass sie immer so ein bisschen spröde wirkt. Das, finde ich, hört man gleich auch ein bisschen in unserem Gespräch. Sie hat sowas unnahbar Distanziertes. Sie
auch sehr Überlegtes.
Total überlegt. Ich habe das Interview auch eben nochmal gehört und sie antwortet wirklich on point. Und sie hat sowas total Faszinierendes. Und was ich unglaublich finde in ihrer Karriere, und das merkt man auch wieder an Anatomie eines Falls, dass sie sich eben nie wiederholt, dass sie immer was Neues spielt und diese Nuancen, diesen Facettenreichtum, den sie eh als Schauspielerin hat, den bringt sie hier mit und den bringt sie hier auf den Punkt. Das ist voll und ganz ihr Film und diese Ambivalenz, dieses, also was ist wahr, was ist nicht wahr, was könnte wahr sein, verschachtelt. Der Film erzählt dann, es ist ja nicht nur ein Gerichtsdrama, er blickt ja auch zurück. Also wir hören und wir sehen die Beziehung auch in Rückblenden. Hören ganz wichtig, weil wir teilweise, das ist nicht wirklich ein Spoiler, ich glaube, es ist auch im Trailer.
Nee, ist kein Spoiler.
Dass wir Audiomitschnitte aus dieser Beziehung der beiden hören und dann aber irgendwann auch sehen.
Das war das Einzige, wo ich eine ganz, 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 ganz leise Kritik am Film ansetzen würde, während dieser, deswegen habe ich das eben so ein bisschen versteckt in dem Begriff dieser bizarren Gerichtsverhandlung. Da tauchen so manche Indizien, fand ich, plötzlich wie Kai aus der Kiste auf, wo du so denkst, oh Leute, wo habt ihr das Ding denn jetzt? Zufällig gibt's einen Mitschnitt. Und man muss diese Momente, möchte ich sagen, man muss diese Momente, wo es einem so geht, aushalten, denn sie ergeben dann Sinn. Der Verhandlung habe ich ein paar Mal gedacht.
Nee, aber das wird ja alles, das wird ja aufgelöst. Ja, also weil eben. Er ja eine Therapie macht, davon gibt es Mitschnitte. Sie ist ja Autorin, also sie imaginiert sich ja auch Geschichten. Schreibt Fiktives auf und deswegen geht es ja auch darum, ne? Also gibt es diese eine Wahrheit überhaupt? Was ist die eigene Wahrnehmung? Was ist die möglicherweise ultimative Wahrheit? Das ist ganz, also man muss wirklich in diesem Film ganz genau hingucken, ganz genau hinhören. Dann macht er auf seine, also es macht auf eine perverse Art und Weise wirklich riesengroßen Spaß, diesen Film zu gucken. Also Spaß in Anführungsstrichen. Es ist ein Familiendrama, es ist ein Gerichtsdrama und der geht auch schon ans Eingemachte. Es ist aber eben auch kein klassisches Whodunit oder vielleicht auch doch.
Hör doch,
man weiß es nicht.
Du redest dich um Kopf und Kragen. Er macht deshalb Spaß, ich bin ja völlig bei dir, weil er mit unseren Vorurteilen, mit voreiligen Schlüssen, die wir immer wieder beim Zugucken ziehen und so angeblicher Faktensicherheit spielt, die es aber ja nun mal nie gibt, wenn eindeutige Indizien und Beweise nun mal fehlen. Und wir damit den ganzen Film über halt, genau wie du es beschrieben hast, gefühlsachterbahnmäßig hin und hergeschmissen werden zwischen Sandra glauben, dass sie es nicht war und sie im nächsten Moment doch wieder für schuldig halten. Es ist eine Rolle, die einer Schauspielerin absolut viel abverlangt, wenn diese angesprochene Ambivalenz eben so hervorragend funktionieren soll. Und deshalb war es uns beiden ein großes Bedürfnis, diese Ausnahmeschauspielerin endlich mal wieder zu treffen. Sandra Hüller zu Gast in eine Stunde Film. Hallo, grüße dich.
Hallo, guten Tag.
Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, ebenfalls.
Ich habe mich zentral nach der Sichtung des Films gefragt, wie wichtig ist es eigentlich für eine Schauspielerin, wie wichtig ist es für dich gewesen, in so einem Fall zu wissen, spoilerfrei gefragt, was wirklich im Hintergrund der Geschichte passiert ist oder nicht passiert ist?
Ja, komischerweise habe ich mich das am Anfang gar nicht gefragt, als wir angefangen haben zu arbeiten, auch in der Vorbereitung. Weil ich fand, es geht eher darum, ihr zu glauben, um die Frage, wer ihr glaubt und wer ihr nicht glaubt, was für Menschenbilder da eine Rolle spielen in der Beurteilung dieser Situation. Und dann gab es kurz vor Drehbeginn so einen Moment, wo ich dachte, naja, aber was ist denn, wenn ich mich jetzt doch irre? Und wenn sie doch diese Fähigkeit hat oder diese Handlung eben getan hat, und habe dann meine Regisseurin angerufen und gefragt, die Justine Trier, die mir das dann aber nicht beantwortet hat, was für mich wirklich erstmal schwer war. Und dann habe ich aber gemerkt, gut, dann, wenn den Weg bin ich ja die ganze Zeit gegangen. Also gehe ich den jetzt auch weiter. Und dann war das quasi nur ein Moment der Panik vor Drehbeginn. Das ist, glaube ich, ganz normal mit der Frage, ob das alles richtig war bis hierhin.
Wie sehr lässt du so eine Figur wie Sandra an dich heran?
Das ist schon eine echte Ausnahmefigur für mich. Was heißt, wie nah lasse ich die ran? Ich fand die einfach unglaublich faszinierend. Ich habe diese Konsequenz, die hat in meinem Leben nicht, finde die aber wirklich bewundernswert und hätte die gerne. Insofern habe ich die so nah wie möglich, wie auch immer man das nennen will, heranlassen wollen oder mich mit ihr beschäftigen wollen. Beziehungsweise ich habe kaum eine Sache, die sie tut, in Frage gestellt für mich, sondern für mich war das gesetzt und richtig, weil sie die Fähigkeit hat, als mal ausnahmsweise wirklich erwachsene Person in einem Film die Konsequenzen für ihre Handlungen zu tragen. Und das ist in der Beschäftigung damit auch erst klar geworden, dass es total selten ist, dass wir sowas sehen. Die Leute weichen ständig aus, also sie schieben es auf jemand anders oder sie werden lamoyant oder manipulativ oder sonst irgendwas. Aber sie sagt, das ist so, das ist meine Haltung und wenn das diese Konsequenzen hat, dann trage ich die auch. Und das ist echt selten.
Habt ihr sie gemeinsam so ambivalent angelegt, dass man wirklich die ganze Zeit ja auch als zuschauender Mensch mitschwimmt?
Also diese Ambivalenz oder das, was du jetzt beschreibst als Bewegung, die man mitmacht, Gott sei Dank, das war im Drehbuch schon angelegt. Das ging mir als Erstleserin sozusagen schon so, als ich das zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, das ist ja wirklich faszinierend, dass sich mein Bild von ihr je nach Informationen, die ich über sie habe, ständig ändert und das auf mich zurückreflektiert, was meine eigenen moralischen Standards oder meine eigenen Grenzen angeht. Und das fand ich toll. Und das war natürlich das Ziel, das beizubehalten. Aber wir arbeiten sehr eng zusammen, Justine Trier und ich. Das ist eine Regisseurin, die sehr kollaborativ arbeitet, die nicht irgendwas aufoktroyiert, sondern das Set ist mehr oder weniger ein hierarchiefreier Raum. Und das heißt nicht, dass jeder hinter der Kamera steht und sagt, wie das jetzt zu sein hat. Aber wenn es eine Frage gibt, dann können alle die beantworten. Das ist ganz toll. Und natürlich haben wir verschiedene Varianten von den Szenen gedreht. Also es gibt, es hätte alle möglichen Wege durch diesen Film geben können. Insofern ist ihre Arbeitsweise ähnlich zu zum Beispiel Maren Ades, die auch eher viele, viele Materialien sammelt, um später entscheiden zu können, wie der Weg durch die Geschichte sein kann.
Ist es das, was du an der Arbeit dann auch magst, was ähnlich ist wie beim Theater, wo man ja auch immer und immer wieder Szenen in der Probe oder dann halt abends in Variationen in den verschiedenen Vorstellungen auf der Bühne präsentieren kann?
Ja, das ist tatsächlich die Arbeitsweise, die mir am meisten liegt. Ich kann auch andere Sachen machen, aber das ist etwas, was mich am meisten erfüllt und bereichert.
Ist es dann ähnlich wie auf der Bühne? Oder also was ziehst du aus dem auf der Bühne stehen und was ziehst du aus der Arbeit vor der Kamera heraus?
Na, das ist schon auch so beim Drehen, je länger die Takes sind, desto besser ist es so für mich, weil ich dann meinen eigenen Weg dadurch finden kann, weil die PartnerInnen einen gemeinsamen Atem finden. Es sind dann nicht nur einzelne Teile, Schnipsel, die abgeliefert werden, damit ein bestimmter Effekt erzeugt wird, sondern man kann jedes Mal diesen Weg gemeinsam zusammen gehen und der verändert sich natürlich jedes Mal. Und das ist schon auf der Bühne auch so. Und dass die Zeit dann natürlich ein bisschen stehen bleibt in dem Moment, dass alles vergrößert wird, dass die Konzentration hoch ist. Das sind ja alles sehr befriedigende Zustände sozusagen.
Ich habe mich auch gefragt, ob die Figur in gewisser Art und Weise an dich angelehnt gewesen ist. Also die deutsche Autorin zurückgezogen in den Schweizer Alpen.
Ja, das bin ich.
Die sich auch immer wieder auf Sprachverständigungsprobleme beruft. Das ist jetzt eine vorsichtige Frage dessen. War das von vornherein so tatsächlich geplant, dass du größtenteils Englisch sprichst im Film?
Ja, also das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Justine Trier das geschrieben hat, weil sie wollte, dass ich das spiele. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir haben Sibylle schon zusammen gedreht. Und sie hat während der Arbeit an Sibylle zu mir schon gesagt, dass sie was Größeres plant, aber sie hat nicht gesagt, worum es geht. Und dann kam dieses Drehbuch. Die Aufteilung Französisch, Englisch war eigentlich von Anfang an so angelegt. Die hat sich an manchen Szenen nochmal verschoben während des Drehs, weil eine bestimmte Anzahl Französisch und Englisch eingehalten werden musste. Da gab es so eine Prozentzahl, da kenne ich mich nicht richtig aus. Und dass die Figur Deutsche ist, hat damit zu tun, dass ich, wenn sie will, dass ich das spiele, muss sie eben damit umgehen, dass mein Französisch begrenzt ist.
Ja.
Das haben sie und ihr Partner Arthur Harari da eingearbeitet und dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube auch gar nicht, dass ich in der Lage wäre, eine wirkliche französische Figur zu spielen.
Das ist eine Auflage dann von Canal Plus oder wer oder vom französischen, dass dieser, du hast meintest eben, das muss ein gewisser Anteil französisch drin sein im Film. Wo kommt die her, diese Auflage?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Es war nur, ich weiß, dass wir während des Drehs, dass Sachen nochmal geändert wurden wegen dieses Anteils und im Schnitt auch sehr genau darauf geachtet wurde, wie der Prozentteil von Englisch und Französisch ist. Und das kann entweder sein wegen der französischen Auflagen, es kann aber auch sein, dass da schon an eine spätere internationale Auswertung gedacht wurde. Das kann ich jetzt nicht genau beantworten.
Das ist ja bei Zone of Interest auch der Fall, der Film ist auf Deutsch, dass er als Oscar-Kandidat für England ins nicht-englischsprachige, also Best International Film geht, was ja auch absurd ist eigentlich. Ich würde aber gerne nochmal auf diesen Sprachenmix für dich zurückkommen. Was hat das für dich, also wie hat sich das für dich beim Spielen angefühlt? Hast du dann irgendwann die Konzentration auf die Sprache loslassen können, um wirklich zu spielen? Oder war das immer so ein bisschen im Hinterkopf, es ist nicht meine Muttersprache? Und hat es irgendwie dein Spiel, also wie hat es dein Spiel beeinflusst?
Ja, das Tolle ist ja, dass ich an keiner Stelle eine Muttersprachlerin spiele. Das heißt, diese Frage, die du jetzt stellst, ist die ganze Zeit anwesend. Und das Bedürfnis, sich verständlich zu machen, verstanden zu werden, ist die ganze Zeit da. Das heißt, es ist der erste Spielanlass. Und deswegen hat sich das die ganze Zeit gedoppelt. Deswegen musste das nicht losgelassen werden, weil es das war, womit ich am meisten umgehen konnte.
Wie machst du das, wenn du dich speziell so einer Rolle näherst? Wo es ja, hast du eingangs gesagt, im Endeffekt darum geht, dir zu glauben. Man ja aber, habe ich das Gefühl, automatisch dazu tendiert, dieser Figur erstmal nicht zu glauben. Dieses Misstrauen musst du ja auch schüren, obwohl du gleichzeitig möchtest, dass man ihr glaubt. Das sind so kleine Nuancen immer gewesen. Wo holst du die her?
Na, die sind ja nicht in jedem Take drin, ne? Es gibt ja ganz eindeutige Takes auch. Es gibt ganz klare, wo man nichts reingeheimnissen kann oder auch welche, wo sie mal die Geduld verliert. Das haben wir durchaus auch ausprobiert. Ne? Aber die Justine Triet hat sich am Ende dafür entschieden, für genau die einen immer fragen lassen, ob man jetzt glauben kann oder eben lieber nicht. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das beantworten soll, wo das herkommt. Ich finde, es ist angelegt im Buch und ich bin dem am Grunde nur gefolgt. Und die Justine Triet hat mich dem folgen lassen. Das ist ja eine Erlaubnis, die man bekommt als spielender Mensch, dass man Sachen offen lassen darf oder unlesbar sein lassen darf oder so. Ne? Das gefällt ja auch nicht jedem und jeder.
Du musst uns das nicht beantworten, aber es interessiert mich nur, ob ja oder nein. Habt ihr es im Nachhinein für euch beide mal geklärt? Hat sie das für sich geklärt? Also, oder ist es wirklich einfach genauso offen, wie wir alle aus dem Film rausgehen?
Ich kenne die Wahrheit nicht und selbst wenn, würde ich sie natürlich nicht sagen.
Nein
ich kenne sie wirklich nicht. Justine Triet hat jetzt vor ein paar Tagen erst gesagt, in 10 Jahren wird sie es vielleicht mal lüften. Deswegen.
Sie hat ihm mit IndieWire ein Interview gegeben.
Genau,
da stand es drin, das hatte ich auch gelesen. Anatomie eines Falls lief in Cannes im Wettbewerb. Zone of Interest, den ich eben schon angesprochen habe, lief auch in Cannes im Wettbewerb. Ich habe den vor ein paar Wochen in Zürich beim Filmfestival gesehen und habe danach eine kurze Unterhaltung gehabt mit einem niederländischen Kollegen, der in Vorbereitung auf ein Interview mit dir nochmal in den Film reingegangen ist, obwohl er ihn in Cannes auch schon gesehen hatte. Und wir haben uns nach dem Film kurz über dich unterhalten. Und ich meinte, dass du die beste Schauspielerin in Deutschland bist, die wir gerade haben. Und da hat er mir vehement widersprochen und gesagt, nein, das stimmt nicht. Er würde es ergänzen um Europa. Du hast mit beiden Filmen gerade einen totalen Lauf, auch in Amerika. Wie gehst du mit dem Erfolg um, der ja durch Toni Erdmann so ein bisschen ins Rollen kam und sich aber immer weiter dich nach oben trägt?
Naja, wir sitzen ja jetzt hier, das ist ein Umgang damit. Ich arbeite, also wir unterhalten uns über die Filme, das ist so ein Teil. Du sagst es ganz genau, das ist eine Phase. Und die, ne, das geht ja auch dann irgendwann wieder vorbei. Das ist jetzt eine Welle, die will auch irgendwie geritten werden. Und das mache ich auch mit der Freude, die mir zur Verfügung steht und der Kraft, die ich habe. Und immer mit dem Wissen, dass es irgendwann vorbei ist. Und dann steht wieder was anderes an. Deswegen, das sind alles so, das ist alles temporär. Ich hoffe halt immer, dass der Respekt, der mir entgegengebracht wird als Spielerin und auch als Mensch, der sich jetzt hier gerade auch so massiv zeigt, auch in unserem Umgang oder so, dass das so bleibt. Ne? Und von meiner Seite kann ich das natürlich nur erreichen, indem ich meine Arbeit weiterhin so ernsthaft mache. Das ist eigentlich alles.
Aber kannst du das genießen trotzdem?
Ja.
Wie sehr hilft im Umgang damit auch älter werden? Weil ich mich erinnere, als wir damals zu Toni Erdmann in Cannes gesprochen haben, dass du sehr beeindruckt warst und das auch gesagt hast. Also von diesem Zirkus. Nun war ja auch Toni Erdmann ein Film, das hat ja, glaube ich, wirklich niemand kommen sehen, was der für einen überragenden Erfolg haben würde und wie der auch angenommen werden würde. Jetzt quasi wieder kann und mit dem Film die Goldene Palme gewonnen. Ist das leichter mittlerweile, mit diesem Zirkus, der damit einhergeht, umzugehen?
Ja, ich finde schon. Also erstmal durch die Wiederholung und ehrlich gesagt auch deswegen, weil Toni Erdmann auch so viele Dinge versprochen wurden, die dann nicht eingetreten sind, merke ich. Mhm. Wir können das alles machen und es hat sozusagen gar keine Verpflichtung, dass daraus dann irgendetwas Riesiges entsteht oder sowas, sondern die Leute mögen den Film, die Filme, die Leute gehen da rein, die Arbeit hat sich gelohnt und so weiter und mehr ist das nicht, ne? Was heißt mehr ist das nicht? Das ist ja sozusagen alles, was man sich wünschen kann und alles andere wird von außen ja da hinzugefügt. Also die Rituale dieser Festivals und die Rituale der Preise und so weiter, diese ganzen Sachen, aber das ist etwas eben, das liegt überhaupt nicht in meiner Hand. In meiner Hand liegt, und das gilt ja für alles im Leben, nur meine Haltung dazu. Und genau, deswegen beobachte ich das immer auch mit Respekt, aber eben auch mit Neugierde, weil ich das natürlich interessant finde, wie sowas funktioniert oder was einem gesagt wird und was nicht und so.
Aber hat sich die Haltung dazu in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert?
Ja, ich glaube schon, ja.
Also bist du dem ein bisschen, also jetzt mit beiden Filmen, bist du auf der Longlist oder wird viel gemunkelt, eine potenzielle Oscar-Nominierung etc. Und das ist ja was deine nächsten Monate sehr, sehr prägen würde.
Genau, das hat so praktische Folgen. Das heißt, bestimmte Zeiträume werden freigehalten, in denen kann kein Geld verdient werden. Ganz einfach, ne? Also Lorbeeren sind toll, aber ich kann in der Zeit halt nicht arbeiten in dem Beruf, den ich eigentlich mache, sondern in dem Reden über den Beruf, den ich mache. Und das ist auch richtig, das gehört auch dazu, das ist mir klar. Aber das hat dann wiederum gar nichts mit meiner Haltung dem gegenüber zu tun, sondern es ist eben Teil meiner Arbeit, aber es ist eben... Also ich erschaffe jetzt ja nichts sozusagen, sondern das ist eine Nachbereitung irgendwie. Aber dass ich jetzt besonders aufgeregt werde, weil es diese Gerüchte gibt oder Zuschreibungen oder irgendwelche Listen oder sowas, das kann ich nicht sagen, nein.
Du hast eingangs in Bezug auf den Filmdreh von einem sehr hierarchiefreien Arbeitsumfeld-Set gesprochen. Das ist ja grundsätzlich ein Thema, das gerade zu Recht auch viel diskutiert wird in der Branche. Also wie wird mit Verantwortung am Set umgegangen? Ja, jedwede Form von Kollaboration auf Augenhöhe. Ist das etwas, wonach du Zusammenarbeiten auch auswählst?
Ja, ich wünschte, ich wüsste das vorher. Also ich glaube, der Castingprozess ist für sowas ja ganz wichtig, um zu gucken, was gibt es da für eine gemeinsame Sprache oder setzt jemand dann einfach Sachen durch, weil es kein anderes Vokabular gibt oder weil Konflikte vermieden werden oder weil Schauspielenden nicht vertraut wird oder so, ne? Das merkt man schon, wenn man einfach, also wie mir das manchmal passiert, auch glücklicherweise, weil ich dafür dann weniger arbeiten muss, aber wenn ich besetzt werde und ich kenne die Menschen nicht, mit denen ich arbeite, laufe ich natürlich immer Gefahr, dass dann solche Sachen passieren, klar. In dem Fall war es halt überhaupt nicht so.
Ja.
Gott sei Dank.
Ist auch ein Grund, warum du immer wieder gerne mit den gleichen RegisseurInnen zusammenarbeitest, wahrscheinlich, oder?
Na, ich finde, je vertrauter das Arbeitsumfeld ist, desto mehr Kraft geht sozusagen in die eigentliche Kunst oder in die Arbeit. Also je weniger ich mich orientieren muss in irgendwelchen sozialen Fragen oder so, je mehr ich, ne, das ist am Theater ja so, wenn ich gastiere irgendwo, muss ich erstmal rausfinden, wo ist denn die Kantine in dem Haus, wo ist die nächste Drogerie, wieso ist denn die Kollegin immer so und so, bedeutet das was für die ganze Gruppe oder nur für mich oder was weiß ich. Also man hat so viele Schauplätze, die mit dem Spielen im Grunde nichts zu tun haben. So ist es am Set natürlich auch. Je vertrauter ein Team ist, desto genauer kann die Arbeit sein und desto angstfreier natürlich auch und so, weil das Vertrauen einfach von Anfang an größer ist, ja.
Ja. Wonach suchst du innerhalb dieses nach Möglichkeit bekannten und sicheren Arbeitsumfeldes? Wenn man sich deine Filmografie anschaut, dann entsteht halt schon der Eindruck, dass du die Stoffe auch sehr, sehr gezielt auswählst.
Also es gibt jetzt gibt keine Agenda oder sowas, oder wenn, dann ist sie unbewusst, aber ich glaube, ich mag Sachen, die ich selber noch nicht gesehen habe oder also wenn jemand nicht einfach unreflektiert irgendwas reproduziert, was man halt so macht, ja, in einem Drehbuch. Drehbücher haben so eine Struktur und die mache ich jetzt auch, oder ich möchte den und den Wendepunkt da haben oder eine emotionale Entwicklung der Figur, all diese Dinge. Je mehr Leute über diese Automatismen wissen, desto interessanter wird das für mich. Je reflektierter sozusagen das Schreiben schon ist, desto interessanter ist das für mich. Je mehr eine schreibende Person weiß über sozusagen die gesellschaftlichen Auswirkungen, die so ein Film hat, desto interessanter ist das für mich. Ja? Genau, und das gibt es nicht immer, aber das ist natürlich dann immer ein großer Glücksfall.
Ist es dir wichtig, in deinem Spiel auch an eigene Grenzen zu kommen und die zu überwinden?
Ja, aber nur freiwillig. Also nur, wenn ich das selber will. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn regieführende Personen finden, ich müsste jetzt mal diese Grenze überschreiten für meine persönliche Entwicklung. Darum geht's nicht, sondern das müsste dann schon ich sein und sagen, da möchte ich gerne ran, da habe ich immer Angst vor gehabt, das würde ich gerne mal wissen oder so.
Das wäre ja auch sonst eher eine Grenzüberschreitung, genau, der regieführenden Person.
Ja, aber du glaubst gar nicht, wie oft das missverstanden wird. Mhm. Also wenn über einen als spielender Mensch bekannt ist, dass man es interessant findet zu wachsen, oder wenn man sich einmal ausgezogen hat in einem Film und dann wird einem das angeboten, weil man kann das ja, also so, ne, das, da gibt es viele Missverständnisse. Ja,
so in Richtung jetzt, sing doch mal The Greatest Love of All.
Genau, so. Wollen wir nicht eine Gesangsszene noch einbauen, mhm. Ja.
Schön, dieses Schubladendenken.
Ja, ich verstehe das ja auch, das ist total bequem oder sowas, aber dann kann ich eben nicht Teil davon sein, ja. Das ist auch in Ordnung.
Hast du einen Wunsch? Ein Wunsch an die Branche, ein Wunsch an deinen Job, der vielleicht bisher noch unerfüllt ist?
Also, ich fände es toll, wenn generell Spielende besser bezahlt würden. Das fände ich super. Weil das ist entgegen den Klischees, die darüber verbreitet werden, echt anstrengend. Nicht anstrengender als andere Berufe, aber ja. Ich fände es nach wie vor toll, wenn Leute, und die gibt es ja, wenn mehr Leute sich die Mühe machen, ihre Impulse und ihre Automatismen zu hinterfragen beim Schreiben und beim Inszenieren, wenn es ein größeres Bewusstsein gibt für diese Dinge, die wir immer wiederholen irgendwie, weil sie halt immer so waren. Sowas, glaube ich.
Ja. Ich sehe sehr wenig Wiederholung in deinem Arbeiten und Schaffen, sondern ehrlich gesagt immer wieder was Neues. Und das freut uns sehr. Ihr könnt euch ab Donnerstag davon überzeugen. Sandra Hüller in wieder mal neuem Gewand in Anatomie eines Falls im Kino.
Darf ich noch was hinzufügen?
Unbedingt.
Wenn es euch irgendwie möglich ist, guckt's im Original. Erstens haben wir so viel Arbeit reingesteckt in die Sprachwechsel. Und zweitens kommt er in der deutschen Synchronisation einfach nicht vor. Auch die deutsche Synchronisation war Arbeit und ich habe Respekt davor. Aber die eigentliche Arbeit ist viel besser im Original.
Absolut. Es wird ihn geben im Original mit englischen Untertiteln und im Original mit deutschen Untertiteln. Besser. Insofern ist für jeden was dabei. Und ich schiebe an dieser Stelle noch ganz kurz hinterher. Wir haben über Zone of Interest gesprochen. Der kommt Ende Februar.
So, also zweimal Sandra Hüller in absehbarer Zeit. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Danke euch. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Braucht man eigentlich ein offizielles Dokument, um in der Liebe glücklich zu sein?
Weiß ich nicht.
Also ich meine damit jetzt nicht mal unbedingt einen Trauschein. Da bin ich das beste Beispiel dafür, dass das jetzt auch nicht ewig hält. Manchmal auch selbst in der Wiederholung nicht, sondern halt irgendwas anderes. Ich meine irgendwas Offizielles, also so richtig schön mit Stempel, das nicht nur Steuern vergünstigt, sondern das einem sagt, ja, ihr seid füreinander geschaffen.
Du meinst, so wie du und ich füreinander geschaffen sind für eine Stunde Film?
Ganz genau davon rede ich doch die ganze Zeit in verschlüsselten, ungelenken Worten. Ein Gütesiegel für die echte, große, wahre, einzige Liebe. Wenn ihr das haben wollt, dann braucht ihr zum einen erstmal einen Zugang zu Apple TV Plus, denn da ist ab Sonntag eine Science-Fiction-Liebesromanze, könnte man sagen, verfügbar, in der es um genau das geht. Fingernails heißt sie, Anna. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil also Fingernägel sind jetzt nicht unbedingt das, was ich mit einem romantischen Liebesfilm assoziiere, selbst wenn er Science-Fiction-Anleihen hat. Bitte kläre mich auf über die erotische Komponente des vielleicht von mir unterschätzten Körperteils.
Also ich muss zugeben, ich musste mich auch erstmal drauf einlassen, aber der von Cate Blanchett produzierte Film, der braucht keinen Trauschein als offizielles Dokument, sondern eben ja ein ausgedrucktes Testergebnis einer hochkomplizierten mathematischen, von einer Maschine herausgegebenen Analyse, die besagt, ja, diese Liebe ist zu 100% und einzigartig oder eben nicht.
Deshalb habe ich dieses Institut gegründet, um in der Liebe kein Risiko einzugehen. Schluss mit Ungewissheit, Schluss mit ist das mein Herzensmensch oder nicht, Schluss mit Scheidungen. Wir waren die Ersten, die eigene Testmaschinen hatten, um die Gefühle der Paare zu verstärken.
Der Film, der spielt in einer ziemlich zeitlosen Ära, in einer nicht weiter benannten Stadt. Alles ist ziemlich analog, also die Telefone, die hängen wirklich noch an Schnüren. Bei den Autofenstern musst du noch kurbeln, um die runterzukriegen. Aber er ist dann irgendwie dann auch wieder nicht analog, denn es gibt dieses Love Institute, da können Paare hingehen und so eine Art Beziehungsbootcamp machen. So klassisch mit Vertrauensspielen, es gibt psychologische Gutachten, sie müssen Kinohabende mit Hugh Grant-Filmen durchleiden, durchsitzen, durchgenießen, um ein romantisches Gefühl zu bekommen. Sie reden viel miteinander und am Ende, ja, da werden ihre Fingernägel analysiert und der Computer, der gefühlt wirklich noch mit Floppy-Diskettenlaufwerk ausgestattet ist und einen Nadelstrahldrucker hat, das funktioniert.
Das klingt so ein bisschen nach dieser Retro-Science-Fiction, die wir jetzt mehrfach in den vergangenen Jahren hatten.
Ja, also dieser Computer ist mehr oder weniger auch das einzige Science-Fiction-mäßige und wirkt halt wirklich so, als hätte man ihn noch in irgendeinem Kostümfundus in den 70er Jahren gefunden. Der Film hat schon so eine melancholische Grundstimmung, weil alles in Herbstfarben getaucht ist, passend zu draußen. Aber jetzt nicht Pastell, sondern so eine triste Büro-Etagen-Herbststimmung wie bei uns. Und eben auch in diesem Love Institute. Und genau da fängt nämlich auch die Grundschullehrerin Anna an zu arbeiten, weil sie sich für Psychologie interessiert und trotz eigener Testung mit ihrem Freund Ryan, Ergebnis 100%, in ihrer Langzeitbeziehung unglücklich ist.
Deine Ausbildung übernimmt Amir. Er ist einer unserer besten Kursleiter.
Verraten Sie mir, was Sie an Maria am meisten lieben. Lassen Sie sich Zeit.
Ich liebe Ihre Haare. Die sind so weich.
Eine schöne Antwort.
Sehr schön.
Amir, der wird von Riz Ahmed gespielt, Anna von Jesse Buckley, Ryan von The Barrister, Jeremy Allen White. Und ich nehme gerade Buckley diese melancholische Unzufriedenheit in ihrer Beziehung wirklich in jeder Minute ab. Also dieser persönliche Wunsch rauszufinden, ob sich die Maschine vielleicht geirrt hat oder nicht. Und Fingernails spielt einfach mit unserem eigenen ewigen Wunsch, Dinge zu kategorisieren, also dieses Schubladendenken, und die absolute Wahrheit rauszufinden, wo wir auch wieder bei Anatomie eines Falls wären. Aber spielt auch mit dieser Lethargie in einer Langzeitbeziehung, dem Aufkeimen einer vermeintlich neuen Liebe, bei der noch nicht klar ist, ob es jetzt wirklich Liebe ist oder nur eine Schwärmerei. Denn du ahnst es, natürlich verlieben sich Anna und Amir ineinander oder glauben es zumindest oder was weiß ich. Aber das ist auch das Schöne daran.
Also ich find's normal. Irgendwann entwickelt sich eine gewisse Routine.
Wer eine glückliche Beziehung will, muss auch etwas dafür tun.
Oh, entschuldige.
Ich habe mich gefragt, ob die Möglichkeit besteht, gleichzeitig zwei Menschen zu lieben.
Das ist biologisch unmöglich.
Ja, genau das habe ich auch gedacht.
Das ist natürlich eine überspitzte Ansage, die es nur in diesem, ich beschreibe es jetzt einfach mal, als Paralleluniversum gibt.
Ich denke gerade, dass genau diese Grundfrage des Films, nach einer Garantie für die Liebe zu suchen, nach etwas, das einem Brief und Siegel gibt, das ist ja eigentlich so alt wie die Menschheit. Ich glaube, früher hat man dann im Mittelalter vielleicht Orakel befragt oder sonst jemanden, nur um diese Garantie zu bekommen für etwas, die es ja nun mal nicht gibt. Also jeder Mensch, der mal eine Beziehung hatte, weiß das letzten Endes. Trotzdem interessant, unser menschliches Streben genau danach. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf diesen Test zurückkommen, also auf den mit den Fingernägeln. Also der Film heißt ja so. Wie valide ist denn der jetzt? Also würde der sich für uns beide, sagen wir mal jetzt, als Arbeitsehemann und Arbeitsehefrau lohnen?
Also wenn du mich jetzt gerade beobachten würdest, hättest du gesehen, dass ich meine Hände schon mal in die Hosentasche gesteckt habe, denn ich würde da doch mein Veto einlegen, wenn, was ich dir bisher verschwiegen habe. Das große Finale dieses Paarcoachings ist die Analyse und dafür werden die Fingernägel rausgezogen.
Jetzt hör doch mal
also,
auf.
Ne,
das ist ekelhaft.
Das ist super ekelhaft.
Das ist total Ramsay Bolton.
Du siehst also quasi schon als gesellschaftlich anerkanntes Stigma immer, wenn Paare da waren, weil die paar Tage danach noch immer mit verbundenen Fingern rumrennen.
Das ist was allein beim Zuhören tut das weh.
Ich habe jetzt, also du willst nicht wissen, wie es mir beim Gucken ging, ne?
Die zeigen das aber nicht.
Natürlich zeigen die das. Und Amir und Anna, die müssen das auch selber machen. Und sie, also,
ist doch ekelhaft.
Nee, das war dann tatsächlich auch der Moment im Film, oder besser gesagt, die Momente, in denen ich wirklich Phantomschmerzen hatte. Denn ich kann sowas ja gar nicht. Das ist bei mir empathische Folter, weil ich wirklich mitleide. Aber ich habe, das macht den Film nicht schlecht. Ich habe nämlich mitgenommen, egal in welcher Beziehung, aber vor allem in Liebesbeziehungen, ist es doch ratsamer, auf den Bauch oder das Herz zu hören und nicht auf die Fingernägel. Aber den Weg dahin, den habe ich wegen meiner, oder auch wegen der satirisch angehauchten Ader des Films und der Stimmung und der Schauspieler, ich sag's ungern, ich verdecke meine Fingernägel sehr gerne gesehen.
Das ist furchtbar. Ich habe die ganze Zeit sitze ich hier und krampfe irgendwie die Finger zusammen, weil ich das so schrecklich finde.
Du erzählst mir doch ständig, dass du beim Zahnarzt warst. Also ja, stell dich nicht so an.
Aber da werden einem keine Fingernägel rausgezogen. Ja, das zum Glück auch nicht. Aber sehr ekelhaft. Möchtest du noch vielleicht einen Timecode mit dazu liefern, wann das passiert, dass man da rechtzeitig sich die Hand vor die Augen hält?
Den Timecode habe ich nicht, aber ihr werdet die, also es kommt nicht überraschend.
Es kündigt sich an. Es werden nicht einfach wahllos Fingernägel rausgerissen, sondern
insofern, also in den Momenten hat der Film ein Herz oder auch ein Fingernagel. Für Menschen, die kein Blut sehen kann, sie kündigen es an.
So, ich bin dir an dieser Stelle sehr dankbar für diesen Spoiler-Light, weil das wäre eine Szene, die möchte ich mir. Ich habe immer noch diese Szene, die werde ich nie aus dem Kopf kriegen. Wer sich erinnert, Game of Thrones, Ramsay Bolton, wie er den, Gott, wie hieß denn der, von den Eiseninseln.
Keine Ahnung,
über,
bei
über
Game of
Wochen,
sehr früh ausgesucht.
Über Wochen foltert, das war auch so widerlich, das geht auch so in Richtung Fingernägel. Ihr könnt euch das gerne angucken, vielleicht seid ihr da einfach ein bisschen härter im Nehmen als ich. Fingernails ab Freitag auf Apple TV Plus und ja, wenn da irgendwas mit den Fingern, dann guckt ihr halt rechtzeitig vielleicht einfach weg. So, kein einfacher Themensprung von dort aus, aber jetzt wird's sentimental.
Ja, sowas wie Nachrufe, ne? Sie kennt uns, sind ja eigentlich nicht so unser Ding. Also, dass wir das jetzt ständig machen würden, ne, wenn jemand aus dem Filmbusiness von uns geht, vermutlich auch, weil wir sonst in fast jeder Folge einen hätten. In diesem Fall machen wir aber eine Ausnahme, ihr ahnt es, für Matthew Perry.
Sonntagmorgen, also vergangenen Sonntag jetzt beim ersten Tee und relativ beschissenem Berliner Wetter, ploppte die traurige Nachricht plötzlich überall auf. Matthew Perry, der Chandler Bing aus der Serie Friends, sei in seiner Wohnung in L.A. verstorben mit 54 Jahren. Und wie ich da so sitze und das zum ersten Mal lese, merke ich, wie es mir wirklich ins Herz sticht. Also mich das richtig traurig macht und mir das extrem leid tut. In meinem Instagram-Feed gab es dann plötzlich gefühlt zumindest auch echt überhaupt gar kein anderes Thema mehr.
Ja, nicht nur Sonntag, ne, auch heute noch. Also Tage später sind immer wieder und immer mehr Menschen, die sich auch zu Wort melden. Also natürlich das komplette Friends-Team, die schreiben, wie geschockt sie sind, wie groß der Riss in ihrem Herzen ist, wie am Boden zerstört sie sind. Als was für einen Verlust sie Matthews Tod empfinden und was für ein nicht nur extrem witziger, sondern auch, und das glaube ich, den wertvoller und lieber Mensch er gewesen sei.
was mittlerweile viele wussten, nicht nur seit seiner sehr lesenswerten Autobiografie, die letztes Jahr erschienen ist und wo er ausführlich darüber geschrieben hat. Matthew Perry hatte in seinem Leben, und zwar etwa seit seinem 18. Lebensjahr schon, ganz massive Alkohol- und Drogenprobleme, war schwer suchtkrank. Es gibt Interviews, in denen er zum Beispiel sagt, dass er in den 10 Jahren, den 10 Staffeln Friends zwischen 94 und 2004 in nur einer einzigen Staffel überhaupt nüchtern war, weil er davor einen seiner angeblich über 60 Entzüge in seinem Leben gemacht hat. In allen anderen war er entweder auf Alkohol, Kokain oder Tabletten und auch in den Jahren danach, also nach Friends, gab es unzählige Rehas und ebenso unzählige Rückfälle.
Er hat wohl sein ganzes Leben lang extrem darunter gelitten, zwanghaft ständig für alle der Clown und Entertainer gewesen sein zu müssen. Das Verhältnis zu den Eltern war nicht einfach, seine Mutter zum Lachen zu bringen, hat er mehrfach als sein größtes Glück beschrieben, wenn ihm das als Kind gelungen ist, und auch später ist das so geblieben. Es gab wohl viele Drehtage bei Friends, vor denen Matthew Perry massiv Angst hatte davor, dass seine MitspielerInnen nicht über seine Gags lachen, er nicht lustig genug ist, also massive Comedy-Versagensängste an nahezu jedem Arbeitstag.
Jeder von euch kennt vermutlich dieses sehr berühmte Friends-Intro, in dem er, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow in diesem Brunnen rumalbern, sich da gegenseitig nass spritzen und die ganze Zeit dabei lachen. Lisa Kudrow, die auch privat sehr eng mit Matthew befreundet war, hat später mal gesagt, dass dieser Dreh eigentlich überhaupt gar nicht lustig war. Es war nämlich mitten in der Nacht, es war sowohl draußen als auch im Wasser dieses Brunnens einfach saukalt und es mussten hunderte Einstellungen gedreht werden. Der einzige Grund, hat sie gesagt, warum in diesem Intro die ganze Zeit alle lachen, sei Matthew Perry gewesen, der da halt ein totales Witzfeuerwerk abgefackelt hätte. Und das sei nur eins von ganz vielen Beispielen. Wenn ihr mehr wollt, ich war auch noch mal da unterwegs, auf YouTube gibt's wirklich viele, auch sehr gute und sehr bewegende Interviews mit ihm.
Ja, wir haben uns gedacht, wie können wir das Andenken an diesen tollen Schauspieler und Menschen wahren und auch feiern? Also vielleicht eben mal nicht nur mit dem Hinweis, dass ihr jetzt alle zum x-ten Mal Friends rewatchen könnt, sondern auch vielleicht ja auch mal mit seinen Filmen beschäftigt, die weit weniger bekannt und auch weit weniger erfolgreich waren als Friends.
Ja, da sind zum Beispiel die beiden Filme, die er mit Bruce Willis gedreht hat, Keine halben Sachen und den eben zweiten Teil davon, im Original hießen die The Whole Nine Yards, beziehungsweise der zweite Teil The Whole 10 Yards. Matthew als ungeliebter, sehr sperriger Zahnarzt und Nachbar eines Mannes, der dann neu neben ihm einzieht, gespielt von Bruce Willis, und den er als einen ehemaligen Mafia-Killer zu identifizieren glaubt. Streamt ihr aktuell bei vielen verschiedenen Anbietern für so um 4 Euro. Keine Sternstunden des Kinos, aber viele gute Matthew Perry-Momente.
Wir steigern uns zu Fool's Rush in. Bei uns hieß der Herz über Kopf.
Ja, Alex, Matthew Perry und Isabel, Selma Hayek, treffen völlig zufällig in einer mexikanischen Kneipe aufeinander, trinken ein bisschen zu viel und landen miteinander im Bett. Ein One-Night-Stand, glauben Sie. Sonst war da nix, glauben Sie.
Hey Alex, there's a woman on line one. She says she's your wife.
You're married? The one with the body? Nightmare begins.
Alles, was danach folgt, ist das klassische, wie werde ich ihn bzw. sie bloß wieder los? Viel Screwball, viel Sitcom, vieles von dem, was Matthew Perry so wunderbar konnte, findet ihr genauso auf vielen bekannten Plattformen für um 4 Euro.
Ja, und noch ein dritter Tipp, und das ist einer, der ist ja fast schon extrem selbstironisch, oder?
Ja, das ist mein Lieblings-Matthew Perry-Film. Numb heißt der und darin spielt er 2007 wirklich ziemlich viel von sich selbst. Einen erfolgreichen, aber trotzdem bescheidenen Drehbuchautor, der merkt, irgendetwas stimmt mit ihm nicht.
So I went with another doctor who specialized in a big word, which meant take drugs.
We'll begin with an antipsychotic.
Psychotic? I'm psychotic?
The fact that you're asking the question proves that you're not.
Have you taken an antipsychotic before?
No, I'm not psychotic. I already asked if I was psychotic and apparently that proves that I'm not psychotic.
Diagnose Angststörung, und dagegen soll er ausgerechnet jede Menge Psychopharmaka schlucken, die dann Unterschiedlichstes mit ihm anstellen. Dabei ist sein einziger wirklicher Wunsch ziemlich bescheiden.
My life view was simple. One, I just wanted to be a happy person with happy thoughts. Two,
We were all a simple action away from complete disaster.
Er möchte nur ein glücklicher Mensch sein, aber fühlt sich ständig nur einen einzigen Schritt entfernt von der nächsten Katastrophe. Hier zeigt Matthew Perry, dass er eben nicht nur so auf die Millisekunde getimte Sitcom-Humor-Szenen liefern konnte, sondern eben auch die schwere Komödie beherrscht hat, die im Dramatischen zwischen den Zeilen versteckt liegt. Und jetzt leider der Bummer hinten dran, denn zum Streamen habe ich Numb aktuell nirgends gefunden. Also wenn es euch wichtig ist und ihr diesen Film mal nachholen wollt, würde ich euch sehr ans Herz legen. Findet ihr ihn immerhin als DVD zum Kaufen im Netz, kostet jetzt auch kein Vermögen. Ich habe mir die letzten Tage auf jeden Fall nochmal die tolle Friends Reunion von 2021 angeguckt. Die gibt's nach wie vor auf Sky. Und natürlich, das ist jetzt schwierig wegzulassen in seinem Fall. Friends selbst ist aktuell unter anderem zu finden bei Netflix und bei Prime.
Passt ihr bitte gut auf euch auf, macht keinen Quatsch, bleibt gesund.
Guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was Matthew Perry nicht auch geguckt hätte.
Hauptsache ist Chandler.
Goodbye, Janice.
Kiss me. Janice! Hi!
Janice is gonna go away now. Oh, good. Joey's home now.
This is so much fun. This is like a reunion in the hall.
Come on, am I 19 or what?
Yes. On a scale from 1 to 10, 10 being the dumbest a person can look, you are definitely 19.
Hi.
Hi. What's wrong, buddy?
Someone at work ate my sandwich.
Well, what did the police say?
Sup? Sup, dude?
Take whatever you want, just please don't hurt me.
Why is your family Scottish?
Why is your family Ross?
There's something different.
I went to that tanning place your wife suggested.
Was that place the Sun?
All right, when was 1990?
Okay, you have to stop the Q-tip when there's resistance.
Are you trying to get everybody divorced?
Come on, you don't have to do anything. It'll just be easier if it's the two of us, like college. Now, remember? First you break the ice with some kind of a joke so they know you're the funny one, then I swoop in with some interesting conversation so they'll see that I'm the brilliant, brooding, sexy one.
I thought I got to make the jokes.